Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Session gerade nach dem Mittag. Ich hoffe, die Bäuche sind voll, aber die Köpfe nicht leer, sodass Sie auch ein bisschen aufpassen können. Es geht bei meiner Session darum, einerseits um Azure, auf der anderen Seite geht es darum, dass man Azure wirklich in der Praxis anwenden kann, welche Lösungen wir damit bauen können. Ich werde kurz vielleicht eine Einführung dann machen in Azure, nachher geht es aber wirklich in die Praxis los, wie man das umsetzen kann. Kurzer Blick auf die Agenda. Ich werde, wie gesagt, eine Übersicht machen, schnell in Azure, für diejenigen, die noch nicht mit Windows Azure gearbeitet haben, einfach, dass sie dann nachher in den Sessions auch mitkommen. Dann werden wir Ihnen 5 Beispiele präsentieren, die wir so auch bei Kunden einsetzen. Das ist auf einer Seite Windows Lösungen mit Azure Backup und Storage, dann ein File Replication Service, den wir so aufbauen werden in Azure und in On-Premise, dann eine hochverfügbare ADFS-Lösung, dann eine Webseite mit dem Content-Management-System Umbraco und zuletzt noch AzureTube, das ist eine eigene Lösung von unserer Firma. Am Schluss haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für weiterführende Informationen und Questions und Answers. Ich will kurz die Firma vorstellen, für die ich seit etwa knapp 10 Jahren arbeite. Wir sind die Firma Allgeier, eine der führenden Beratungsgesellschaften, Servicegesellschaften im deutschsprachigen Raum. Insgesamt haben wir etwa 4.000 Mitarbeiter. Hier in der Schweiz sind wir mit etwa 50 Mitarbeitern präsent und wir bieten eigentlich einen Komplettlösungsansatz an, von dem ganzen Consulting her bis zur Konzeption, bis zum Betrieb nachher auch von IT-Lösungen. Wir haben Lösungen insgesamt für über 2.000 Kunden praktisch in allen Branchen schon generiert. Und wir sind trotzdem sehr kundennah mit dem Ableger eigentlich hier in der Schweiz, früher vielleicht bei einigen bekannt als One Europe AG. Wir hatten einen Rename vor etwa einem Dreivierteljahr, haben wir schon 20 Jahre Erfahrung auf dem Schweizer Markt und sind wirklich ein Schweizer Informatik-KMU auch. Kurze Vorstellung von mir. Ich bin IT-Manager bei der Firma Allgeier und bin auch verantwortlich für die Business Unit, die sich um KMU-Bedürfnisse kümmert mit meinem Team. Ich bin seit etwa, eben wie gesagt, 10 Jahre jetzt bei der Firma tätig und kümmere mich unter anderem auch um Cloud-Produkte. Da wären dann Windows Azure, Intune und Office 365 mit dabei. Besonders stolz sind wir auf den Titel, den wir dieses Jahr gekriegt haben für eine Azure-Lösung. Wir sind Microsoft Cloud Innovation Partner of the Year geworden mit einer Lösung, die ich Ihnen dann ganz am Schluss noch präsentieren will. Das ist das AzureTube. Gut, dann beginnen wir jetzt mit einer Einführung in Windows Azure. Windows Azure ist extrem am Wachsen. Ich habe gerade vorhin draußen noch mit einem Produktmanager gesprochen und man kann nicht sagen, ist überraschend, aber auch er findet es wirklich toll, wie Windows Azure wächst. Und zwar haben wir pro Tag kommen etwa 1.000 Neukunden dazu und insgesamt sind es bereits etwa 250.000 Kunden auf Windows Azure. Also das Ganze ist ja noch nicht so lange live, vor allem auch die Infrastrukturservices, aber es ist ein wirklich extremes Wachstum da. Was man umsetzen kann damit, sind auf der einen Seite können wir virtuelle Server erstellen für Lösungen, wir können Backend für mobile Applikationen anbieten, wir können Websites darauf publizieren, Public Websites vor allem auch dann, Produktions-, Entwicklungs- und Testumgebungen auch darstellen. Da hatte ich vor einem Jahr in einem anderen Raum schon ein Referat dazu. Falls Sie da Interesse haben an diesem Gebiet, können Sie wahrscheinlich das Video noch online ansehen dazu. Oder auch Storage-Erweiterung, Backup-Lösungen, was auch ein Teil von meiner Präsentation sein wird heute. Dann die Azure-Plattform kann man grundsätzlich eigentlich in 3 Teile einteilen. Auf der einen Seite sind es die Windows-Azure-Dienste, Infrastrukturbetriebssachen, das ist Compute, Storage und so weiter. Dann haben wir SQL-Azure, wo es vor allem um relationale Daten geht, das Management, Processing und solche Lösungen. Und die .NET-Service, da sind zum Beispiel auch dann Webseiten drin, das ist Access-Control, Workflows sind da drin. Je nachdem, mit welchem Gebiet man sich mehr befasst, kommt man dann in einige Lösungen da rein. Dann die Azure Cloud ist auch aufgesetzt in den gleichen Datacentern von Microsoft hier in Europa, wo die anderen Lösungen sind, wie zum Beispiel auch Office 365. Wir haben hier in Europa eines in Dublin und eines in Amsterdam. Falls Sie sich dann fragen, welches ist, weil in Azure sind die nicht mit den wirklich Location Names bezeichnet, sondern haben Sie Westeuropa und Nordeuropa. Hier unten sehen Sie dann, welches Data Center Sie, in welchem Data Center Sie sind. Gut, was kann man mit Windows Azure wirklich dann machen? Sie können wirklich eine sehr skalierbare Infrastruktur erstellen. Es gibt eine wirklich wachsende Liste von unterstützten Plattformen. Ich habe nachher noch ein Slide, wo Sie den neuesten Stand der unterstützten Plattformen sehen. Sie können eine VPN-Connection machen nach Windows Azure. Das werde ich Ihnen auch noch zeigen in meinem Beispiel. Dann kann man das Active Directory zum Beispiel connecten. Man kann mit System Center kann man das Ganze managen. Das, glaube ich, hat heute schon ein Kollege von mir in einer anderen Session gezeigt. Glaube ich, in der Keynote war das auch noch ersichtlich. Und man kann das Ganze auch mit Storage integrieren oder mit den ganzen Azure Apps. Das sind die momentan unterstützten Plattformen. Mal ganz sicher angefangen von der ganzen SQL-Familie seit 2008. Über Windows Server 2008 R2, SharePoint sicher unterstützt, BizTalk, System Center, aber auch weitere interessante Serverdienste, wie zum Beispiel Team Foundation Server, finde ich sehr spannend auch, dass man den in der Cloud betreiben kann, vor allem wenn man dann noch mit Endpoints direkt zugreifen kann über das Internet auch, für Developer, die vielleicht irgendwo unterwegs sind oder im Ausland sind. Natürlich sind auch Open-Source-Lösungen unterstützt und für weitere Informationen habe ich noch einen Link hier präsentiert, wenn Sie das anschauen wollen. Dann, wie startet man? Die meisten Leute, die ein Azure-Tenant, ein Azure-Abonnement lösen, die gehen zuerst mal aufs Management-Portal, starten mit einer virtuellen Maschine, die holen sie einfach aus dem ganzen Store raus, können sie diese Templates hier aussuchen. Sie können aber nebst dem Management-Portal auch mit Scripting praktisch eine Maschine erstellen oder mit der REST-API. Dann haben die drei Möglichkeiten grundsätzlich, um eine virtuelle Maschine zu erstellen. Das eine ist mal mittels Template aus der Galerie, was wir vorher gesehen haben, das ist das, wie die meisten Leute zuerst starten. Dann können Sie auch eine eigene VHD, die Sie schon erstellt haben, vielleicht ist sie schon länger im Betrieb oder Sie haben einfach ein eigenes Template erstellt. Sie können diese via PowerShell hochladen oder Sie können auch VMware-Images konvertieren mit dem Microsoft Virtual Machine Converter und dann diese virtuelle HD dann hochladen nach Windows Azure und dann können Sie so Ihre VMware-Umgebung komplett ablösen vielleicht. Ich komme in den nächsten drei Slides noch auf einige, ja, Entschuldigung. Ein Hyper-V-Replika können Sie im Moment noch nicht, nein, danke, ja, dass ich das noch... Nein, können Sie nicht. Weiß nicht, bin nicht mal sicher, ob das in Planung ist. Glaube noch nicht, nein. Auf den nächsten Slides komme ich noch zu ein paar technischen Sachen, einfach damit Sie das Verständnis dann haben, während den Lösungen, die ich präsentieren werde. Was ich wichtig finde, sind die Endpoints, die man anbietet, damit man auch die virtuelle Maschine oder die Lösungen über das Internet nach außen publizieren kann. Solche Endpoints bietet sich als UDP und TCP an und man kann das Ganze, man hat auch gleich einen Load Balancer drauf, wenn man will, und kann das Load Balancen nach draußen. Dann haben Sie solche Endpoints auch intern grundsätzlich, die Sie Load Balancen können und die virtuellen Maschinen können untereinander natürlich auch kommunizieren mit TCP, UDP und auch ICMP. Dann das nächste wichtige technische Detail finde ich die Availability Sets. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie eine Maschine betreiben in Azure, dann können Sie, also wenn Sie eine Maschine betreiben und es gibt irgendwie aus irgendeinem Grund würde es einen Fehler geben auf einer Hardware-Maschine im Datacenter oder so, würde die natürlich ausfallen. Deshalb, wenn Sie das Ganze hoch verfügbar machen wollen, betreiben Sie zwei Maschinen und die stecken Sie zusammen in ein Availability Set. Das heißt, Microsoft schaut dann für Sie, dass die Maschinen so getrennt eigentlich verfügbar sind und wenn Sie zum Beispiel auch Updates machen, Updates einspielen, dann wird zuerst die eine Maschine updated und dann die andere, dass Sie nicht auf der gleichen Architektur sind oder in der gleichen Fault-Domain zum Beispiel oder in der gleichen Update-Domain. Nur so haben Sie auch das SLA unterstützt von 99,95%. Wenn Sie nur eine Maschine betreiben, haben Sie nicht diese verfügbare Garantie. Dann das letzte technische Detail sind die Affinity Group. Affinity sagt schon ein bisschen so Affinität, alles was Affinität hat zusammen, sollte man zusammenziehen. Das heißt, ganze virtuelle Maschinen, Netzwerk und so weiter, alles was in einer Lösung zusammengehört oder vielleicht in einem Datacenter, das Sie in Azure dann machen, sollten Sie zusammen in eine Affinity Group tun. Der Vorteil ist, Sie haben bessere Performance, kürzere Kommunikationswege. Sie haben auch weniger Latency unter den verschiedenen Servers oder verschiedenen Maschinen. Und natürlich reduziert es auch Kosten, weil Sie keinen Netzwerktraffic generieren über weite Distanzen oder zwischen Datacenters hin und her. Wie sieht das schlussendlich aus? Mal kurz im Überblick so als Lösung. Sie haben dann hier in Ihrem Datacenter haben Sie, sagen wir, einen Active Directory Controller, gewisse Management Software. Dann haben Sie eine Anbindung über ein VPN-Netzwerk in die Cloud raus, in Ihr zweites Datacenter dann. Und hier haben Sie weitere Applikationen, die hier laufen. Wenn Sie ein größeres Datacenter aufbauen, haben Sie vermutlich immer dann auch einen Windows Active Directory Controller da draußen, wie Sie in einem Outsourcing-Projekt auch haben würden. Und Sie haben dann auch die Möglichkeit, direkt entweder via VPN zuzugreifen für die internen User, die am Arbeiten sind, oder über sogenannte Endpoints, die ich vorher gesagt habe, können Business-User direkt über gewisse Ports, zum Beispiel Port 80 oder 443 für SSL-verschlüsselte Webseiten, direkt auf eine Applikation zugreifen. Gut, dann komme ich zu meinen Lösungen, die ich präsentieren werde. Es sind 5 Lösungen, die ich Ihnen heute zeigen werde. Ich muss ein bisschen Gas geben, damit ich sicher mit allen durchkomme. Auf der einen Seite werde ich Ihnen verschiedene Backup-Möglichkeiten zeigen, die Sie heute schon haben, verschiedene Ansätze. Dann werde ich einen File Replication Service zeigen. Das ist eigentlich ein normaler DFS-Server, einfach ein Teil in der Cloud, ein Teil on-premise. Dann eine hochverfügbare ADFS-Lösung für Lösungen wie Office 365 für die Authentication. Dann eine Webseite mit Umbraco Content Management System und am Schluss das Azure Tube, unsere eigene Lösung. Beginnen wir mit dem Backup. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon so ging, dass Sie mal ein Backup vergessen haben zu machen. Es geht aber nicht darum, dass man ein Backup nicht macht, sondern es geht darum auch, wo man das Backup macht. Macht man das nämlich in der gleichen Location, wie man auch die Daten hat, hat man vielleicht irgendwann auch ein Problem. Und da bietet sich natürlich ein Cloud-Backup extrem gut an, dass Sie das einfach in einer zweiten Location haben. So herkömmliche, ich habe da mal ein bisschen Brainstorm gemacht, was hatte ich bei meinen Kunden und bei uns selber alles für Probleme mit herkömmlichem Backup. Das eine ist sicher das Speicherwachstum, plus zusätzlich dann muss ich irgendwann die Technologie vielleicht sogar wechseln, weil ich einfach mit der Technologie beschränkt bin und kann einfach gewisse Sprünge nicht einfach flexibel machen, einfach das Speicherwachstum anpassen, sondern muss wirklich kontinuierlich eine andere Technologie einsetzen. Mit einem Cloud-Backup-Provider habe ich dieses Problem sicher nicht, weil da kann ich einfach weiter Storage dazu nehmen oder der wird automatisch dazugenommen. Dann die Backups sind teilweise unzuverlässig vielleicht auch, herkömmliche, vor allem so Tape-Backups, was immer noch oft verbreitet ist. Tape-Wechsel ist mühsam, teilweise unzuverlässig, gerade im KMU-Bereich, die Sekretärin, die macht das mal nicht. Sie haben Single Point of Data, eben wenn Sie das lokal lagern, das Backup. Das gibt es auch immer wieder, dass die Backups in die lokal sind oder dass Sie beim Mitarbeiter zu Hause sind, müssen Sie sich dann gut überlegen, wo es wirklich sicher ist, beim Mitarbeiter zu Hause oder irgendwo in der Cloud, wo es ein gesichertes Rechenzentrum ist. Und Sie haben Unsicherheiten beim Restore vielleicht, weil Sie immer wieder mal auf ein anderes Tape gehen, da kann vielleicht ein Tape-Defekt sein. Und in der Vollkostenrechnung sind herkömmliche Backups meistens dann extrem teuer. Dann zeige ich Ihnen 4 Szenarien, wie Sie mit Windows Azure machen können im Bereich von Backup. Ich gehe gleich mal in das erste rein. Das erste ist ein Szenario mit SQL als Backup zu machen. Da können Sie den SQL Server, die neuesten Generationen, können Sie eigentlich direkt aus dem Management Studio ein Backup machen in die Cloud. Sie brauchen keine VPN-Verbindung in einen Azure Storage. Das geht über eine verschlüsselte, SSL-verschlüsselte Verbindung. Wie sieht das aus? Ich habe hier kurz noch Printscreens dazu. Ich zeige Ihnen das danach noch schnell live auf dem Server. Hier rechts das Vorgehen, was Sie machen müssen. Das ist vielleicht vor allem für Sie dann zu Hause interessant, wenn Sie das Ganze nachbauen wollen. Es sind nur etwa 6 Schritte mit der Verifizierung, bis Sie das haben. Hier oben sieht man noch, das ist dann ein Skript, das Sie laufen müssen und hier ist die Datenablage dann in Azure. Die Limitationen, die Sie haben, Sie können maximal 1 Terabyte backuppen im Moment in einer Datenbank. Sie können, es ist noch nicht komplett integriert in das Management Studio. Sie können zum Beispiel nicht mit dem Backup Wizard von SQL arbeiten, sondern Sie müssen das mit Skripts noch machen im Moment. Sie können kein Appending machen, Sie können nur einzelne Datenbank-Steps machen, also jede Datenbank wieder sichern. Und wenn Sie noch weitere Informationen brauchen, habe ich hier noch einen Link angehängt, wo Sie weiter finden. Eine zweite Möglichkeit dazu wäre noch, Sie machen normal mit Ihrem SQL Studio eine lokale Datenbank, also ein Backup von der lokales Backup und sichern das dann nachher mit einer weiteren Möglichkeit, mit einem File-Backup raus in die Cloud. Das ist die zweite Lösung, die ich nachher zeige. Gut, jetzt zur ersten Live-Demo. Ich hoffe, das haut hin jetzt mit dieser Auflösung. Schnell schauen. Gehen wir hier auf meinen ersten Server. Ich habe hier SQL Server 2012, das Management Studio. Und ich habe hier meine Windows Azure-Umgebung. Ich kann Ihnen hier mal das schnelle Storage zeigen. Im Storage-Bereich haben wir schon verschiedene Lösungen eigentlich darin. Das ist sogar eine einigermaßen produktive Umgebung, die wir hier haben. Ich habe hier ein neues Storage aufgemacht oder erstellt. Und wenn wir hier reingehen in die Containers, dann sehen wir hier einen eigenen Container für die Backups, die ich gemacht habe. Das Ganze ist einfach so als Testszenario aufgebaut. Und hier haben wir mal ein Datenbank-Backup drin. Wenn ich jetzt auf meinen SQL-Server gehe, der ist jetzt bei mir on-premise in meinem Rechenzentrum, dann kann ich mittels einem ersten Skript, das habe ich hier, ein Backup machen. Also ich mache hier ein Backup von der DB1. Ich benutze dann und sage, wohin ich das Backup will, mit einer HTTPS-Verschlüsselung in einen db.1-Back. Und ich habe hier meine Credentials, die ich im Vorhinein schon eigentlich eingepflegt habe, mit einem anderen Skript, einfach nochmals hinterlegt dann. Wenn ich das laufen lasse, mache ich ein Execute. Hier unten sieht man, dass das Query am Laufen ist. Das Ganze hat funktioniert, das war successful. Wenn ich jetzt rübergehe in die Azure-Umgebung, schnell hier einen Reload machen. Wie gesagt, das Ganze funktioniert, ohne dass Sie ein VPN aufgebaut haben, einfach über die verschlüsselte Verbindung. Braucht ein bisschen zum Laden. Dann habe ich jetzt hier von meiner DB1 auch ein Backup drin. Geht es noch kurz noch einen Schritt weiter. Ich lösche meine DB1. Geht es hier hin, mache wieder ein Restore eigentlich von der DB1. Also Sie sehen hier, die DB ist nicht mehr präsent. Mache einen Restore von der DB1, vom SQL DB1.bug. Lass das auch laufen. Das war auch successful, die Datenbank sieht man jetzt natürlich noch nicht. Mach mal hier einen Refresh und die ist meine Datenbank wieder. Also auch der Restore hat funktioniert soweit. Was ich hier brauche, ist einfach ein normales Storage. Es gibt, dann mal sehen das später noch, es gibt Recovery Storage und es gibt normalen Storage. Für diese Lösung brauche ich nur ein normales Storage in Azure zu haben. Die nächste Möglichkeit, wie ich ein Backup machen kann, wäre mit dem ein File-Backup mit dem Windows Azure Backup Agent. Das funktioniert auf diesen Plattformen, die Sie hier sehen, auf Windows Server 2008 R2. Das ist ein kleiner Agent, den man installieren muss, ein kleines Programm. Werde ich Ihnen auch noch zeigen. Geht auch wieder über eine verschlüsselte Verbindung ohne VPN. Hier kurz im Überblick, Sie haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen ein reines File-Backup mit diesem Agent, das ist dieses Programm hier, das Sie sehen, ist der Teil des Recovery-Services, das heißt, Sie brauchen dann ein Recovery-Service-Storage im Hintergrund in Azure. Sie benötigen mindestens Server 2008 oder 2 SP1 und können dann einfach eine ganze File-Struktur oder einzelne File-Folder dann backuppen. Die andere Möglichkeit, die Sie haben, ist mit DPM. Das ist noch ein bisschen komfortabler und Sie können noch mehr sichern damit. Sie benötigen dafür mindestens aber DPM 2012 mit Service Pack 1, auch diesen Service dazu oder dieses Paket dazu. Sie können damit dann aber viel mehr sichern. Sie können ganze virtuelle Maschinen raussichern, Sie können das Filesystem oder auch eine SQL DB dann raussichern. Und wie Sie es gewohnt sind mit Ihren normalen Jobs, die Sie auch sonst verwalten in DPM, werde ich Ihnen auch kurz zeigen dann. Hier habe ich noch die Voraussetzungen aufgeschrieben, dass Sie brauchen für das Ganze, für das File-Backup. Sie brauchen auch ein Zertifikat, ups, das war die falsche Richtung, Sie brauchen ein Zertifikat, mindestens 2048-Bit-Verschlüsselung. Wenn Sie DPEM einsetzen, mindestens SP1 habe ich vorgesagt, Sie brauchen lokal auf dem DPEM-Server Platz für das Recovern, weil er macht zuerst ein Recovery von der Cloud nach lokal als temporären Speicher und spielt dann wieder das Ganze auf den Hyper-V-Server zurück. Und wenn Sie eine Bandbreitenbeschränkung machen wollen für das Backup, das ist sicher sehr sinnvoll, dass Sie sagen, ich will während dem Tag nur so viel oder in der Nacht ein bisschen mehr Bandbreite zur Verfügung stellen, dann sollten Sie das Ganze, den DPEM auf Server 2012 einsetzen, sonst geht das auch nicht. Kurzer Preisvergleich, ich habe vorher von zwei verschiedenen Storage gesprochen. Ein normaler Storage, wo Sie auch zum Beispiel Ihre Hyper-V-Maschinen ablegen oder auch das SQL-Backup reinmachen, das ist ein bisschen günstiger, als die, wenn Sie einen Backup Vault nehmen, mit dem Sie zum Beispiel dann mit DPEM reinsichern. Im Moment ist der Faktor etwa 2,5, weil die Azure-Seite, die bietet dann auch Hilfe im Backup- und Recovery-Szenario. Wieso, dass das genau 2,5 ist, also kann ich Ihnen nicht sagen, aber einfach, dass Ihnen das bewusst ist. Wenn Sie da Geld sparen wollen, lohnt es sich eigentlich immer in der Azure-Seite dann auch solche Prepaid-Abos abzuschließen, vor allem im Backup-Bereich macht das Sinn, weil Sie wissen ja ungefähr, wie viele Daten das Sie dann im Backup haben, das können Sie sich errechnen. Das Vorgehen für den DPEM-Agent habe ich hier auch noch drin. Können Sie sich nachher gerne mal vielleicht in den Slides noch anschauen. Ich werde Ihnen lieber eigentlich jetzt zeigen, wie das dann live aussieht in meinem DPEM-Server. Gehen wir hier auf meine DPEM-Server. Für die DPEM nicht kennen, Data Protection Manager, man macht eigentlich immer solche Protection Groups für einzelne Sachen, die zusammengehören. Ich habe jetzt hier eine eigene Protection Group extra gemacht für diese Demos. Mit ein paar Sicherungen drin, wo ich eigentlich nur gerade in die Cloud raus sichere. Man kann aber eine lokale Sicherung und eine Cloud-Sicherung machen. DPEM ist eigentlich ein Backup-to-Disk-to-Tape-Tool grundsätzlich oder Backup-to-Disk- und dann to Cloud-Tool. Das heißt, Sie machen immer zuerst ein lokales Backup und speichern das dann im definitiven Ort ab. Man hat hier die Möglichkeit, diese Protection Group anzupassen und dann sehen Sie relativ schnell, was für Möglichkeiten Sie haben mit Windows Azure. Also man sagt hier mal zuerst im ersten Schritt, dass man auch Long-Time-Protection will mit Online-Backup. Ist halt, also ich würde sagen, so Medium-Protection. Long-Time ist meistens dann immer noch Tape, wenn man wirklich von Long-Time spricht. Und dann haben Sie hier dann weitere Fenster. Sie können hier sagen, was von dieser ganzen Protection Group wollen Sie auch nach Azure sichern. Das finde ich sehr interessant, dass man nicht extra eine eigene Protection Group machen muss, sondern man kann wirklich separat sagen, ich will jetzt zum Beispiel nur das DB Backup oder nur die Hyper-V-Maschine dann auch in Azure haben, weil vielleicht will man ja nur einen Teil davon in der Cloud speichern. Dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, der Retention Rate, wie lange, dass Sie das ganze Backup aufbewahren wollen in der Cloud, nachher wird sie da automatisch gelöscht und Sie können die Sicherungszeit dann hier wählen. Verschlüsselung ist, ich glaube, ist auch, weil man braucht das Zertifikat, ich glaube, ist 2048, wenn das, also sicher ja, wenn das die Frage war. Doch, die Daten sind verschlüsselt am Zielort. Ja. Wenn Sie ein Recovery dann machen wollen, dann haben Sie die gleichen Möglichkeiten eigentlich wie beim DPEM selbst, wenn Sie den lokal betreiben. Ich hätte hier zum Beispiel meine MSDB, die ich gesichert habe und kann hier sagen, von welchem Zeitpunkt dass ich das sichern will und ob ich das von der Diskrete holen will oder von online. Gut, dann noch schnell in der anderen Lösung mit dem File-Backup. Ich habe hier etwa 4 Maschinen offen, muss schnell schauen, dass ich auf die richtige gehe. Ups, machen wir die zu. Das wäre auf dieser Maschine. Das ist dieses kleine Programm, Windows Azure Backup Agent. Hier habe ich einfach ein Backup gemacht von einem Filesystem. Wenn ich hier Schedule Backup auswähle, kann ich nochmal sagen, was ich backuppen will. Ich habe hier einfach Ctemp praktisch gesichert, ein ganzes Filesystem, und das Ganze wird mir dann online in die Cloud gesichert. Kann ich auch sagen, wann, zu welchen Zeitpunkten und so weiter, und kann hier auch einen Restore machen. Das passiert alles automatisch und ich habe auch die Übersicht, was hier gelaufen ist. Wenn ich das jetzt in Azure anschauen will, ist es so, dass ich hier auf meinen Recovery Service gehe. Das wäre dann dieser. Ich habe hier zwei Recovery Services, einmal für den DPM gemacht. Bei DPM sehen Sie nichts drin bei den Protected Items, weil das ganze Management wird über den DPM Server gemacht. Über den Azure File Agent, da sehen Sie immerhin bei den Protected Items dann nachher, wie viele Recovery Points das Sie haben, von welchem Server das Sie das gemacht haben. Oder einfach in der Serveransicht auch noch, welche Server dann angehängt sind. So. Restore passiert aber immer im Tool, in dem Sie das Backup machen. Gut, gehen wir hier wieder auf die Präsentation. Dann eine weitere Möglichkeit, das ist eigentlich nicht unbedingt eine Cloud-Backup-Lösung, aber das will ich Ihnen das kurz noch zeigen, das wäre mit StorSimple, das ist eine Storage-Lösung, die ja Microsoft aufgekauft hat, StorSimple. Da haben Sie einfach die Möglichkeit, dass StorSimple automatisch oder wie Sie es konfiguriert haben, Daten, die selten gebraucht werden oder nicht aktiv gebraucht werden, dann in die Cloud auslagern. Und da wurde ausgerechnet, dass Sie etwa 60-80% Total Cost of Ownership reduzieren können, weil es meistens so ist auf diesen SAN, dass es wirklich viele Daten sind da drauf gespeichert, aber nicht so viele werden wirklich aktiv immer gebraucht. Dann das StorSimple, die ganze Lösung übernimmt für Sie dieses Management dann. Und trotzdem ist StorSimple ein normales SAN sozusagen auch noch mit all diesen Möglichkeiten, die Sie kennen von einem SAN, wie vielleicht Fin-Provisioning, Snapshots und so weiter. Ist auch VMware zertifiziert. Wenn Sie sich das anschauen wollen, finde ich dieses Video, das ist ein kurzes Video, glaube ich, etwa 5 Minuten, bekommen Sie einen guten Überblick über StorSimple. Gut. Was ich noch wichtig finde, ist, wenn man wirklich Backup in die Cloud machen will, muss man sich überlegen, ja, wie sieht meine Internetleitung aus, die Datenmenge, die hin und her kommt, welches Vertrauen kann ich in den Backup-Provider setzen, auf welchen Backup-Provider setze ich überhaupt, wie sieht die Kontinuität aus des Backup-Providers, setze ich auf einen kleinen Lokalen, der vielleicht in einem Jahr ein Problem hat, den es vielleicht nicht mehr gibt, Backup ist ja eine strategisch langfristige Lösung meistens. Wie sieht die Sicherheit aus, Verschlüsselung, vor allem auch bei der Datenübertragung, und Restores brauchen meistens länger Zeit, deshalb finde ich auch DPM eigentlich noch ein gutes Tool, mit dem Sie lokal sichern und dann einfach aus einem zweiten Speicherort in die Cloud noch backuppen. Gut, das war es von der Backup-Seite her. Die nächste Lösung ist ein File Replication Service, ist eigentlich nichts anderes als ein DFS-Server. Falls Ihnen DFS bekannt ist, ich habe hier einfach anstatt zwei Lokale oder in zwei Standorten die Server, habe ich hier einen in Windows Azure installiert und einen On-Premise und die User greifen dann via Namespace einfach auf einen der beiden Server zu. Wie man das Ganze konfiguriert, habe ich hier noch aufgeführt. Sicherlich braucht man dann eine VPN-Connection, damit die gut miteinander replizieren können. Die Einsatzmöglichkeiten, die ich sehe, ist einfach eine höhere Verfügbarkeit von den File-Servern. Wenn Sie irgendwie in Ihrem Rechenzentrum vielleicht mit der Virtualisierungstechnologie ein Problem haben, der File-Server nicht mehr zur Verfügung steht, dann steht der in Azure meistens natürlich schon noch zur Verfügung. Sie können ein Backup zum Beispiel machen von Ihrem File-Server und da haben Sie wirklich Realtime-Backup. Wenn Sie eine Datei reinstellen bei DFS, ist die praktisch automatisch gleichzeitig auf dem anderen auch vorhanden und das wäre eine gute Backup-Möglichkeit. Oder für Disaster-Recovery-Szenario könnten Sie vielleicht, haben wir jetzt noch nie umgesetzt so, über WebDAV eine Anbindung machen mit einem Endpoint in Azure und dann könnte ein Business-User über WebDAV auch auf die Files zugreifen von außen. Und die internen User greifen dann auf den On-Premise-Server zu. Wie das aussieht für diejenigen, die den DFS schon kennen, ist das vielleicht nichts Spezielles. Was ich Ihnen aber kurz zeigen will, ist, was passiert dann, wenn ich jetzt einen File hier reinschiebe, wie schnell geht das, auch wenn die Maschine in Azure ist. Was Sie hier sehen, ist die normale DFS-Konsole. Ich habe hier eine File-Replikation eingebaut von diesem lokalen Server, den Sie hier sehen. Auf den zweiten Server, das wäre dann dieser hier, der ist in Windows Azure aufgebaut. das gleiche DFS-Fenster hier offen. Das ist vielleicht nicht mehr so interessant. Ich habe jetzt hier einfach einen Folder, ein File. Gehe mal in meinen lokalen Server rein, erstelle hier ein neues File. Und Sie sehen automatisch im Hintergrund auf dem anderen Server, der ist jetzt weit weg, der ist irgendwo entweder in Dublin oder in Amsterdam, praktisch gleichzeitig haben Sie schon das File erstellt, auch auf dem anderen Server. Also wirklich als Backup- oder Disaster-Recovery-Möglichkeit wäre das sicher auch der Fall, dass Sie eigentlich fortlaufende Sicherung haben davon oder mindestens Kontinuität haben. Sonst, denke ich, gehe ich nicht mehr groß rein. DFS ist ein anderes Thema, hat nicht mehr so viel mit Azure zu tun dann. Gut. Die nächste Lösung finde ich selber extrem spannend. Ich bin auch mit für Microsoft oder so unterwegs und propagiere ziemlich fest Office 365, auch bei meinen Kunden. Ich habe etliche Kunden, die Office 365 einsetzen, etliche, die auch Windows Intune einsetzen, teilweise auch Dynamics CRM. Die kleineren Kunden, die sind relativ schnell glücklich damit, die haben Cloud Identity, die können sich einfach daran anmelden. Die größeren Kunden, die haben ein bisschen mehr Bedürfnis dazu. Die wollen eigentlich gern einen Single-Ort von Authentication anbieten, dass sie das in ihrem Active Directory haben. Und da kommt man dann sehr schnell auf die Funktionalitäten zu sprechen, wo man dann auch ADFS-Lösungen aufbauen muss. Grundsätzlich gibt es bei Office 365 gibt es die Möglichkeit, eben so die KMU-Variante, von der ich meistens spreche. Da haben Sie einfach einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Passwort, nochmals eins zu dem, das Sie lokal haben in der Cloud. Da müssen sich die User dann mit diesem anmelden. Dann haben Sie die Möglichkeit, mit DearSync die ganzen User-Accounts herauszusynchronisieren in das Active Directory, das in Azure läuft für Office 365. Neu gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie Passwort-Hashes raussynchronisieren, dann haben die Mitarbeiter wenigstens die gleichen Passworte und die gleichen Benutzernamen. Es ist aber immer noch dann Windows Azure, das für Office 365 die Authentifizierung macht, nicht Ihr lokales Data Center. Und vor allem so bei mittelgroßen bis großen Kunden, die wollen das meistens bei sich eigentlich haben. Da kommt dann Federation zum Einsatz, wo Sie wirklich eine RDFS-Infrastruktur aufbauen. Wie sieht das Ganze aus? Mit Azure aufgebaut. Sie haben hier Ihr Windows Active Directory. Sie haben einen VPN-Kanal aufgebaut, einen fixen, also ein Site-to-Site-VPN nennt man das in Azure. Sie haben hier draußen meistens nochmals einen Active Directory-Controller, haben die ganze ADFS-Infrastruktur aufgebaut. Sehen wir später noch, welche Server es dazu braucht. Und die Mitarbeiter, die wenn Sie von intern kommen, werden Sie sich direkt hier über das VPN eigentlich authentifizieren und die externen Leute, die von extern arbeiten, die werden direkt bei Office 365 anfragen und die Authentifizierung passiert so gut. Die im Internen gehen natürlich auch zuerst den Service bei Office 365 an. Und ist einfach dann die Authentifizierung intern. Was wichtig ist, wenn man sich für eine Authentifizierungsmöglichkeit entscheiden muss, ist die Gegenüberstellung. Das wäre die zweite Variante, die wir vorgesehen haben, mit Passwort-Sync und die Möglichkeiten, die dann unterstützt werden. Und hier mit Single Sign-On haben Sie einfach weitere Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel so, dass Sie sofort einen User wirklich, wenn Sie den lokal in Ihrem Active Directory deaktivieren, dann ist der sofort, kann er sich nicht mehr anmelden, weil die Authentifizierung, die macht immer der Active Directory Controller bei Ihnen, auch wenn das der ADFS-Service im Vorhinein ist. Sie können auch ein Passwort-Change von der Webseite dann machen und glaube ich auch bei Two-Factor-Authentication, wenn Sie das einschalten wollen, haben Sie sicher auch noch mehr Möglichkeiten, wenn Sie ADFS aufsetzen. Ganz kurz vielleicht, wie ADFS funktioniert, für die das noch nicht gesehen haben. Es ist so, der John, der User, der macht eine Anfrage bei Office 365. Der bekommt einen HTTP, einen Authentication Request zurück, dass er an den Federation Service von Office 365 gehen soll. Das ist dann in Windows Azure aufgebaut, dieser Federation Service. Bekommt wieder ein Redirect, dass er an den ADFS-Controller so gehen soll. Der kann bei Ihnen on-premise im Data Center stehen oder eben in der Cloud dann. Da gibt es eine Validierung vom Account im Active Directory, bekommt einen Token zurück und der User kann dann zugreifen. Wenn Active Directory nicht verfügbar ist oder eben der User deaktiviert ist oder so, gibt es einfach keine Authentication. Da gibt es verschiedene Szenarios, wie Sie das aufbauen können. Das traditionelle Szenario, das Szenario 1, ist so, dass Sie das Ganze on-premise aufbauen mit Servern. Sie können natürlich ADFS in Ihrem Datacenter aufbauen mit 2 ADFS-Server hochverfügbar und mit 2 ADFS-Proxy und das Ganze anbinden an die Cloud, an Office 365. Ist sicher interessant für Firmen, die schon Erfahrung haben mit Hochverfügbarkeit in ihrem Datacenter. Das Problem ist aber, wenn Sie hier ein Internetproblem haben oder in Ihrer Infrastruktur ein Problem haben, dann kann sich keiner mehr an Office 365 anmelden, weil die Authentifizierung wird immer am Schluss hier bei Active Directory gemacht. Das heißt, auch alle Leute, die extern sind, die denken dann, ja, wieso, also das ist ja nur das Datacenter von uns, das nicht läuft, aber ich will ja nur mit der Cloud arbeiten, das geht nicht. Hier wirklich haben Sie eine relativ große Schwachstelle, je nachdem, wie gut Ihre Internetanbindung auch ist oder Ihr Management von den lokalen Servern. Dann haben wir das zweite Szenario, das ist das Ganze deployed in Windows Azure. Im Normalfall haben Sie eigentlich auch einen Active Directory Controller hier draußen, weil sonst können Sie dann auch, wenn Sie hier VPN-Probleme haben, dann nicht mehr authentifizieren. Wo ich die Vorteile sehe, vor allem, wir haben ein extrem schnelles Deployment, damit habe ich schon Kunden gewonnen, weil bei mittleren bis großen Kunden, wenn sie da 6 Server neu aufbauen müssen, da sind sie ein Weilchen dran, bis sie das okay dafür bekommen, vielleicht noch Hardware beschaffen. Sie haben keine Hardware-Erweiterung, die sie machen müssen, sie haben wirklich hohe Verfügbarkeit, weil Windows Azure vor allem in diesem Hochverfügbarkeitsszenario ist es eigentlich zumindest garantiert 99,95% verfügbar. Das müssen Sie in einem lokalen Datacenter zuerst mal hinbringen. Skalierung ist jederzeit möglich. Sie können einfach weitere virtuelle Maschinen dazu bauen, ohne dass Sie lokal nochmals investieren müssen. Was ich auch interessant finde, ist, man kann dann den Cloud-Partner oder was auch immer, dem kann man den Zugriff auf die Azure-Umgebung geben und der kann komplett das Management hier machen von der ADFS-Umgebung, weil vielleicht ist bei Ihnen ja kein ADFS-Know-how vorhanden, Sie wollen das lieber extern supporten und der muss keinen Zugriff haben auf Ihr lokales Datacenter, einfach auf diese Cloud-Umgebung dann. Load Balancing ist auch noch so ein Thema, wo sich die meisten ein bisschen schwer tun. Das haben sie automatisch dabei bei Windows Azure. Einfach mit einem praktisch Klick und dann ist das aufgesetzt. Funktioniert tiptop. Das dritte Szenario ist wirklich für größere Firmen. Da haben sie das Ganze lokal und in der Cloud. Welches das die erste Wahl ist, können Sie dann selber entscheiden. Einfach für den Ausfall können Sie auf das andere setzen. Was wir teilweise empfehlen, ist, dass man einfach eine ADFS-Maschine und den Proxy auf dem Firewall bereithält lokal, wenn es irgendwo vielleicht ein Problem mal geben würde in Azure, dass Sie das schnell via Skript umschreiben können. Das sind, glaube ich, 2-3 Skripts, die Sie laufen lassen müssen. Und dann wird die Authentifizierung lokal gemacht, bis das wieder läuft in Azure, falls da mal ein Problem geben würde. Und da können Sie das wieder umschreiben. Gut, ich würde Ihnen das gerne in einer Demo zeigen. Das ist vom technischen Aspekt her ist das sicher das sehr interessanteste Thema. Ja, gehen wir hier gleich direkt auf unsere Azure-Umgebung zu. Wir haben hier verschiedene virtuelle Maschinen aufgebaut dafür. Ich beginne vielleicht mal hier beim Netzwerk. Wir haben eine VPN-Verbindung in die Cloud gemacht. Die ist eine stetig stehende VPN-Verbindung, Side-to-Side-VPN. Mit einem Gateway in Azure. Wir haben Netzwerke aufgebaut. Sie sehen schon, da haben wir verschiedene IP-Adressen dahinter. Wir haben das Ganze auch so vorbereitet, dass in Zukunft, wenn man in Windows Azure die verschiedenen Umgebungen miteinander oder untereinander firewallen können, dass wir das auch noch abblocken können. Deshalb haben wir von Anfang an verschiedene Netzwerksegmente gebaut, würde ich Ihnen auch so empfehlen, nicht einfach das Ganze in das gleiche Netzwerksegment rein. Wir haben sogar auch getrennte Storage-Accounts gemacht, wo die Maschinen liegen, zum Beispiel die DMZ-Maschinen liegen in einem anderen Storage-Bereich als die Frontend-Maschinen. Und wenn ich dann die virtuellen Maschinen anschaue, habe ich hier zum Beispiel, gehen wir mal auf einen in der DMZ, ne, das ist ein Standby in der DMZ hier. Also man sieht immer, in welchem Netzwerk der auch ist. Das ist der Irland, das ist einer der ADFS-Proxy. Ich schaue mir mal, also das ist die normale Maschinenkonfiguration, wie Sie es immer sehen, mit Uptime und so weiter dann. Was interessant ist, hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Endpoint gemacht mit HTTPS-Verschlüsselung, haben den ganzen Load balanced mit diesem ADFS-Proxy eben. Das war wirklich ein kleiner Schritt eigentlich, so ein Load Balancing einzuführen. Das Ganze ist Load Balanced mit dem zweiten Server dann auch. Also jetzt waren wir auf dem Irland, dann gehen wir auf die DMZ-Maschine, auf den Poland. Und hier sehen wir das Gleiche nochmals, der hat wieder ebenfalls wieder einen Endpoint drauf, von außen zugänglich über das Internet mit diesem ADFS-Proxy. Wenn ich dann eine Authentifizierung mache, das muss ich jetzt gleich mal schnell schauen, ob das wirklich geschickt geht, ob das im Private Mode wirklich geht. Ups, das war das Falsche. Dann gebe ich hier einfach meinen Usernamen an oder meine E-Mail-Adresse. Klicke hier auf Passwort. Jetzt sehen wir, jetzt macht er einen Redirect auf meinen ADFS-Proxy, der in Windows Azure läuft. Und solange ich die Maschine auch im AD drin habe, habe ich einen Single Sign-On. Das ist das Interessante auch für die Mitarbeiter. Ich mache das jetzt hier wieder zu, sonst können Sie all meine E-Mails lesen. Dann macht er automatisch ein Single Sign-On und ich bin drauf. Für Leute, die vielleicht in einem Internetcafé sind oder auf der privaten Maschine arbeiten, gibt es ja auch sehr oft. Die haben dann einfach noch einen Redirect auf den ADFS-Server mit einem Form, wo sie Username und Passwort eingeben und dann sind sie auch automatisch drauf. Und das, wieso, dass wir uns dafür entschieden haben und auch unsere Kunden sich dafür entscheiden, ist wirklich halt einfach die hohe Verfügbarkeit, die man hat durch Azure. Und dass man sehr schnell im Markt ist. Ich habe gerade vor einer Woche das wieder einem Kunden angeboten. Der hat sich innerhalb von einem Tag dafür entschieden, weil er das sofort aufbauen kann. Wir können das für ihn vorbereiten. Jetzt haben wir eigentlich eine Aufbauzeit von etwa einer Woche, in der wir die ganze Umgebung für ihn aufbauen. Und dann ist er bereit mit einem ADFS-Server, hochverfügbar, load-balanced. Viel mehr kann man eigentlich nicht mehr verlangen dann. Gut, mal schnell schauen, ob ich die Zeit im Griff habe. Da komme ich zur nächsten Lösung, die wir auch so live umgesetzt haben bei einem Kunden. Dieser Kunde zum Beispiel ist der Zürcher Kantonsrat mit der Webseite. Wir haben für den Zürcher Kantonsrat ein Intranet-Ratsinformationssystem gebaut, wo sie ihre ganzen Geschäfte verwalten. Also wenn jemand in der Politik eine Eingabe macht, ist es immer ein neues Geschäft, ein neuer Antrag oder so. Die haben die ganze Geschäftsverwaltung da drin und die haben das dann auch zusammengehängt mit der Webseite. Die hatten früher die Webseite auch bei ihrem Provider gehostet. Sie können sich vorstellen, vom Kanton gibt es da gewisse Bedürfnisse, dass sie das am gleichen Ort hosten müssen. Die hatten extrem lange Vorlaufzeit, immer bis etwas neu starten konnten. Mit der Webseite in Azure haben wir das ein extrem, wirklich extrem schnellen Projekt einfach umgesetzt für den Kunden. Er kann das jetzt selber mit dem Content-Management-System auch redigieren und ist für ihn extrem oder sehr umgänglich dann. Dafür setzen wir Windows Azure ein und eine Umbraco-Lösung, dass Sie das Template so bekommen. Die Windows Azure-Websites bieten verschiedene Plattformen an, wo Sie damit arbeiten können. Auf einer Seite sicher mal .NET, das die meisten hier sicher sehr willkommen ist als Microsoft Tech Days Kunde. Dann können Sie natürlich auch via PHP, Node.js oder Python können Sie da Lösungen bauen. Sie können mit dem Visual Studio die ganzen Lösungen aufbauen oder vielleicht auch mit dem Webmetrics, das ist ein kostenloses Tool von Microsoft, oder auch mit Third-Party-Tools. Sie können die ganze Lösung deployen direkt mit Continuous Delivery über den TFS oder GitHub zum Beispiel auch. Sie können da eine Connection auf Microsoft SQL machen oder MySQL auch, um gewisse Daten rauszuholen. Haben wir unsere Lösung auch drin. Und dann das Spannendste und das Wichtigste natürlich die App Gallery. Da haben Sie vordefinierte Applikationen. Das meiste sind eigentlich Open Source Lösungen, wie Sie es hier schon sehen. Sie haben WordPress, ist sehr bekannt. Umbraco gibt es hier, OpenX und so weiter, wo Sie einfach ein Template starten können und dann haben Sie innerhalb von ein paar Minuten praktisch haben Sie eine Grundlösung mal aufgebaut. Ich werde Ihnen das dann nachher auch in einer Demo noch kurz zeigen. Die Demo kommt schon, ist nicht nur nachher. Gehe hier mal wieder auf mein Azure-Portal. Ich habe jetzt hier eine Webseite schon vorbereitet. Falls es ein bisschen länger geht, um die Webseite zu erstellen, dann werde ich dann nachher über switchen für den zweiten Step auf diese Webseite, die ich schon vorbereitet habe. Wenn es schnell geht, dann kann ich das gleich machen eigentlich. Was ich hier sage, ist, ich sage Compute, neue Webseite, nebst der virtuellen Maschine, die Sie vielleicht oder einige von Ihnen selbst schon erstellt haben. Sage hier vom Gallery. Und dann habe ich all diese Lösungen, die ich dann auffinden kann, von denen wir einige vorher schon gesehen haben in der Übersicht. Vordefiniert jetzt bei uns für diese Lösung haben wir schon gesagt, dass wir das auf Umbraco machen. Nehmen das Umbraco CMS. Gebe hier eine URL ein. Mein Kürzel, sagen wir irgendwie die Lösung 3, da habe ich glaube ich noch nicht benutzt. Ich will eine neue SQL-Datenbank erstellen, das Ganze ist in Westeuropa. Wer von Ihnen weiß noch, welches Datacenter Westeuropa ist? Niemand mehr, ich bin nämlich auch nicht mehr ganz sicher, ich müsste auch noch was nachschauen, aber ich glaube, es war Amsterdam. Ja. Also in Amsterdam das Ganze, gebe hier ein Passwort zu diesem User an, gehe zum nächsten Slide dazu, kann hier eine Datenbank, einen Datenbankname angeben. Ich wähle den mal nicht mit diesem Microsoft kryptischen Begriff. Ich sage hier, ich will einen neuen Datenbankserver, Loginname, nämlich Umbraco. Dürfen Sie dann natürlich selber auf Ihrer Seite dann auch sicherer machen mit einem anderen Usernamen. Die ganze Datenbank will ich auch in Westeuropa speichern. Das heißt, also man erstellt auf der anderen Seite die Webseite und auf der anderen Seite gleich die Datenbank mit den Inhalten drin. Und lasst das mal laufen. Jetzt wird beides erstellt. Auf einer Seite die Datenbank und die Webseite. Mal schnell schauen, wie lange das geht. Also ich habe jetzt extra gewählt, ich will einen neuen Datenbankserver und eine neue Datenbank dazu. Wenn ich jetzt im Hintergrund schaue, ich gehe jetzt hier mal auf SQL Databases, mal auf Server, das ist immer noch in der Kreation das Ganze. Gebe dem noch ein bisschen Zeit. Schauen wir schnell auf die Uhr, wie ich in der Zeit liege, ob ich das gleich weiter in der Demo machen kann. So, jetzt haben wir gesehen, hat er hier einen neuen SQL-Server erstellt. Also hier bin ich auf dem Server. Hier hat er bereits eine neue Datenbank auch erstellt. Und die Webseite sollte jetzt eigentlich auch fertig sein. Gut, jetzt muss ich einfach die richtige wählen, die Techtest STR3. Sage hier mal rechte Maustaste drauf, Open in New Slide oder New Tab. Das ist gleich dann die URL, die ich jetzt verwendet habe. Eine Microsoft-eigene. Sie können dann, wenn Sie das richtige, die kostenpflichtige Version wählen, auch einen eigenen URL-Namen natürlich hinten anfügen. Komme hier auf einen Wizard von Umbraco. Das ist dann wirklich hat nichts mehr direkt mit Azure zu tun. Das ist dann einfach die Umbraco-Seite, die Sie auch, wenn Sie sonst einsetzen, haben bei sich. Jetzt hier, das ist vielleicht noch mal so ein bisschen interessant. Ich wähle hier nicht einen SQL-Server, sondern eben meine SQL-Azure-Database, die ich genommen habe. Da muss ich hier den Servernamen angeben, also zurück in meinen Azure-Tenant. Gehe hier auf die Datenbank, habe ich gesagt, diese hier, klicke mal rein. Hier unten finde ich gleich den Namen meines SQL-Servers. Hätte ich sonst auch unter Dashboard, würde ich den sonst nochmals finden. Irgendwo hier unten steht da auch nochmals der Name. Das hat es nicht kopiert. Nehmen wir mal den Servernamen von hier. Wenn ich Ihnen schon gesagt habe, dass man den hier auch findet, füge den hier ein. Dann brauche ich noch den Datenbanknamen natürlich anzugeben. Den haben wir ganz oben stehen, das ist diese Datenbank. Füge die hier ein, meinen User, den ich vorher vergeben habe, Umbraco und das Passwort. Und dann wird jetzt die Datenbank abgefüllt mal mit Default-Werten. Passt auch nicht speichern. Ich hoffe, das geht durch. Ich hatte da gestern so ein Caching-Problem mit dem Internet Explorer. Ja, das klappt jetzt. Dann hat er mal die Default-Werte, einfach die ganze Datenbank gefüllt. Ich kann hier dann noch einen Umbraco-User für das Content-Management erstellen. Verwende immer das gleiche Passwort, sollten Sie natürlich nicht machen. Newsletter will ich nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier einfach ein paar Starter-Kits zu wählen. Ich wähle mal einfach den Starter-Kit Simple, das ist wieder eine Umbraco-Eigenschaft. Der geht einfach am schnellsten, um zu installieren. Und kann dann danach jetzt ein Skin oder ein Design wählen, kann das mal mit Preview anschauen, sage, ja, gut, gefällt mir das, jetzt auch ein bisschen viel grün, ich bin lieber violett heute, nehme mir trotzdem diese Lösung. Und dann ist das dann fertig aufgesetzt. Wenn ich hier jetzt auf Preview My Website klicke, dann haben Sie hier direkt, das ist jetzt eine Verbindung von extern wirklich auf diese Webseite, wo Sie direkt schon auf die Webseite kommen. Sie können hier noch ein Footer setzen. Die ist bereits schon public jetzt. Also wenn jemand von Ihnen da drauf gehen will mit dem Mobile Device oder so, sollten Sie jetzt bereits schon drauf kommen. Und dann hätte ich noch die Möglichkeit hier, meine Webseite mit dem Content Management System zu verändern. Also ich könnte hier vielleicht bei Install Modules, wenn man das hier anschaut, Install Modules hat hier einen großen Text drin, Umbraco Modules, bla bla bla. Ersetze ich den jetzt einfach mal mit Tech Days 2013, sage nicht nur speichern, sage Save and Publish. Mache hier nochmals einen Reload und dann habe ich hier schon meinen Content eigentlich drin. Also so ist es, wie unser Kunde dann beim Kantonsrat vom Parlamentsbüro auch seine Webseite dann wirklich bearbeitet. Natürlich muss er sich dann zuerst anmelden, dann ist es bei mir automatisch gegangen, weil ich hier schon angemeldet bin vom Erstellen. Im Hintergrund, wie gesagt, habe ich eben eine Azure Webseite jetzt aufgemacht plus noch eine Datenbank mit einem Datenbankserver. Wie das Ganze dann aussieht, gehe mal zurück nochmals zuerst in die Präsentation. Das war. Moment. Wie das Ganze dann aussieht, am Beispiel des Kantonsrats, was wir hier eingesetzt haben, ist eigentlich nichts anderes, als ich Ihnen gezeigt habe. Wir haben eine Azure Website, wir haben das Umbraco, die kostenlose Version ist Open Source eingesetzt. Und eine virtuelle Maschine noch in Azure, die wir auch betreiben, mit einer VM drauf, damit wir einen Full-Text-Index von der ganzen Webseite machen können. Was dann hier besonders interessant ist noch auf der Webseite, jetzt gehen wir mal live auf die Webseite, wir können hier die Mitglieder auch anschauen vom Kantonsrat, das ist jetzt eine Anbindung direkt auf die Datenbank des Intranets oder des Ratsinformationssystems, wo Sie die Politiker finden. Sie können die Geschäftsverwaltung anschauen, müssen Sie irgendwie auswählen, von welchem Jahr Sie Geschäfte suchen wollen zum Beispiel. Also alle, die von Zürich kommen, könnte das vielleicht mal interessieren, da mal reinzuschauen. Oder was wir hier noch speziell gemacht haben, ist ein multiaktiver Sitzplan vielleicht. Wenn Sie mal in den Zürcher Kantonsrat gehen, können Sie hier mit Mouseover gleich schauen, wer auf welchem Platz sitzt dann. Das ist jetzt eine Eigenlösung, die wir noch drauf gebaut haben für den Kunden. Gut, gehe ich wieder zurück auf meine Präsentation. Jetzt habe ich schon wieder das Falsche geklickt. Hä? Ich muss den hier rechts nehmen. Als Vergleich noch, hier haben Sie die Free Editions, die es von der Website gibt. Shared ist erst im Preview und die Standard Edition, die wir jetzt eingesetzt haben für den Kunden, können Sie eine eigene URL einsetzen, Sie können das ganze SSL verschlüsseln auch und hier unten haben Sie noch ein bisschen die Kosten und Sie können das bis 10 Instanzen einfach rauffahren, je nach Load, den es braucht, können Sie rauf und runter fahren. Preisdetails finden Sie noch hier plus die ganze Dokumentation dazu auch noch von unserer Seite dann. Die letzte Lösung, die ich Ihnen zeigen will, ist eine, ich finde, durchaus sehr spannende Lösung. Das hat auch Microsoft gefunden, deshalb wurde mir zum Cloud Innovation Partner of the Year prämiert. Wir hatten die folgende Problemstellung, und zwar SharePoint kann von sich aus, hat sie keine Rendition Engine, das heißt, sie kann keine Videos rendern. Sehr große Dateien sind eigentlich nicht unbedingt ideal, um in SharePoint abzulegen, ist auch sehr teuer der Speicher dann da. Und eine Streaming-Möglichkeit haben sie in SharePoint auch nicht. Deshalb haben wir diese Lösung dann gebaut. Auf der einen Seite haben Sie hier den Consumer, also der, der das anschaut, auf irgendwelchen Devices. Das kann dann auch iPhone sein oder irgendwelche iDevices oder Windows-Devices. Wird ihm dann teilweise im HTML5 auch angezeigt. Hier haben wir auch eine Azure-Webseite, über die das angezeigt wird. Wir haben Azure Storage und Azure Media Services eingesetzt. Und der Producer, der lädt das Ganze hoch über eine SharePoint-Plattform und im Hintergrund wird dann das Rendering gemacht von diesen Videos in all die verschiedenen Formate, dass das auf allen Devices angezeigt werden kann. In SharePoint setzen wir dann noch einige Metadata dazu zu den Videos, damit man das auch abfragen kann. Von der Zeit her gehe ich hier nicht mehr vielleicht schnell sagen. Die große Vorteil war sicher, wir hatten eine sehr schnelle Umsetzung. Time to market war sicher ein großer Vorteil. Und man kann das Ganze auch einbetten als Webauftritt in Intranets oder in eine Internetlösung. Das Ganze ist sehr skalierbar, also wir können auch hier einfach Storage rauffahren oder für die Rendering-Maschine rauffahren. Und man kann auch den Digital Rights Management einsetzen, finde ich auch noch interessant. Das hat man ja auch bei Office 365 automatisch mit dabei. Da haben sich ja viele, viele IT-Abteilungen, inklusive ich mit meiner eigenen, auch davor immer ein bisschen gefürchtet, das selber aufzubauen. Jetzt haben sie das in diesen Plattformen eigentlich überall mit dabei. Jetzt hier ist es so, dass ich das nicht mehr selber live zeige, weil einfach von der Zeit her hatten wir ein Problem mit dem ganzen Rendering. Die Maschinen, die gehen zu lange, deshalb haben wir das aufgezeichnet und zusammengeschnitten. Hier hören Sie dann die Stimme meines Kollegen, der Ihnen dieses kurz vorführen will oder vorführen wird. So, schauen, dass ich das am richtigen Ort einstecke.
Meine Damen und Herren, es freut mich, Ihnen Azure Cube Live vorführen zu dürfen. Wir befinden uns in einem SharePoint Online-Site mit installierter Azure Cube Solution. Die Funktionen von Azure Cube werden in einer SharePoint-Liste bereitgestellt. Hier wurde diese Assets genannt. Sie sehen, dass nicht nur Videos, sondern auch andere große Dateien, zum Beispiel Röntgenbilder, Testprotokolle etc. in Azure Cube verwaltet werden können und damit in einem kostengünstigen Speicher stehen. Nun möchte ich ein neues Video in SharePoint bereitstellen. Dazu gehe ich ins Menü und wähle Upload Asset aus. Hier kann ich nun einzelne Dateien oder mehrere Bilder hochladen. Ich wähle mein Video aus und schon beginnt das System zu arbeiten. Wenn das Video hochgeladen ist, startet auf dem Azure Cube Server ein Job, der das Video in die gewünschte Auflösung konvertiert. In meiner SharePoint-Liste sehe ich das hochgeladene Video bereits. Der Status ist jedoch noch auf Scheduling und ich habe auch noch kein Thumbnail. Nach einiger Zeit wechselt der Status auf Encoding, was bedeutet, dass die Azure Media Services ihre Arbeit aufgenommen haben. Ich wechsle nun in das Azure Portal, wo ich meine Media Services habe. Gehe ich nun auf den konfigurierten Service, so sehe ich unter Jobs auch den von mir via SharePoint erstellten Job. Hier können Sie Azure Media Services an der Arbeit beobachten. Im SharePoint-Portal wird auch laufend der Status des Encodings nachgeführt, sodass ich nicht unbedingt in das Azure-Portal muss, um den aktuellen Status zu sehen. Haben die Azure Media Service ihre Arbeit getan, erscheint mein Video in der SharePoint-Liste nun mit einem Thumbnail. Hier. Und der Status ist ready. In dieser Liste wird ein Approval gefordert, also erledige ich dies auch gleich. Nun steht das Video innerhalb des geschützten SharePoint-Umfelds bereits zur Verwendung. Ich kann dieses zum Beispiel in eine Wiki-Seite zu Schulungszwecken einbinden. Möchte ich es zusätzlich meinem öffentlichen Website als Marketing-Video einsetzen, so kann ich es für anonyme Zugriffe freigeben. So kann ich dieses Asset dank AzureTube kostengünstig speichern und schnell und universell einsetzen. In Umbraco gehostet auf Azure sieht dies zum Beispiel so aus. Damit bin ich am Ende meiner Live-Demo und danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören.
So, ich hoffe, das hat Ihnen noch einen Einblick in diese Lösung auch gegeben. Ich komme zum Abschluss noch zu einigen weiterführenden Informationen. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen, ein paar Aspekte, aber ein paar Praxisbeispiele in Windows Azure zu sehen. Nicht nur einfach die trockenen Demos, bei denen es immer nur um Funktionen geht, sondern wirklich ein paar Anstöße geben können, wie Sie das Ganze umsetzen können. Wenn Sie da selber Ideen haben oder Unterstützung brauchen, sind wir sehr gerne für Sie als Infrastruktur oder als IT-Partner mit dabei und können Sie da von Beratung bis zur Umsetzung von Lösungen und alles Mögliche unterstützen. Ich habe hier noch ein paar Visitenkärtchen von mir hingelegt, falls jemand da Interesse hat. Wenn Sie sich jetzt noch weiter über Azure einlesen wollen, kann ich Ihnen noch hier ein gratis E-Book empfehlen, das Sie hier herunterladen können. Ich habe hier noch einen Link auch dazu, zu einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine Migration von VMware weg nach Azure machen können. Ich hoffe, das brauchen einige von Ihnen dann als nächsten Step. Hier gibt es noch so ein Cloud Readiness Tool, wo Sie gewisse Fragen gestellt werden, um zu schauen, ob Sie wirklich auch ready sind von Ihrer Datendeklaration, von Ihrer Security Policy und so weiter. Am Schluss bekommen Sie dann einen Check davon. Und hier noch einige Security-Hinweise zu Windows Azure, weil das eigentlich bei meinen Kunden auch immer ein brennendes Thema ist. Also zuerst spricht man meistens ein bisschen über die Lösung, über die Umsetzungsmöglichkeiten und dann kommt immer auch schnell mal der Security-Gedanke auf. Einfach hier mal schnell kurz zusammengefügt die wichtigsten Sachen, wo Sie die Einstiegspunkte dann in die Security-Themen haben. Wenn Sie da weitere Diskussionen wünschen dazu, sind wir gerne auch bereit, das mit Ihnen anzuschauen. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen, ein bisschen Anstoß gegeben und bin gerne jetzt noch bereit, einige Fragen zu beantworten, wenn Sie wollen, oder bin dann nachher später auch noch einmal an unserem Stand draußen bei der Allgäuer, sicher mindestens in den Pausen auch noch da ansprechbar. Hat jemand Fragen?